Was geht das? Was geht da? Was geht da? Ey, ey, oh. Ja.
Okay, gut.
Dann muss ich nicht anfangen?
Nein, einfangen haben wir gesagt. Ich probiere jetzt mal zum Intro machen, wenn du nicht zufrieden bist.
Okay, let's go.
Hello, Pushers. Keine Angst, Juan kommt auch gleich dazu.
Ich bin auch da.
Aber heute ist eine ganz spezielle Folge. Es ist nicht nur der neue Start der neuen Push-Talk-Serie Nummer 2.
Staffel 2,
sorry. Natürlich, mein Ehemann muss mich immer korrigieren. Sondern es ist auch das erste Mal, dass Juan nicht interviewt, sondern der ist, der interviewt wird. Und zwar darf ich das machen, seine Frau Natanja.
Hoi, Baby.
Hoi, Baby.
Ich kann mich gerade selber nicht ernst nehmen.
Es wird gut.
Ah, Gott im Himmel. Ja, es war nicht meine Idee, dass ich jetzt selber interviewt werde. Also es waren einige von euch Pusher. Ja Mann, jetzt komme ich langsam wieder in Fahrt. Bam, bam, let's go. Habt gefragt, ja, ey, das wäre doch cool, mal deine Story zu hören und so. Ich meine, ja, ihr habt auch in den anderen Podcasts auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen erzählt von meiner Story. Aber ja, warum es Push to Talk eigentlich auch gar nicht so lange gegeben hat, ist, weil ja eine lange, also warum ich eine lange Pause gemacht habe, ist ja, weil sich recht viel verändert hat in letzter Zeit.
Und das hören wir ja dann gleich auch. Also
Stimmt. Keine Spoilers hier.
Bevor wir hier reinstarten, und ich habe hier übrigens den Lead, just saying, bevor wir starten.
Nein, weil, darf ich sagen, ich kann mich wirklich gerade selber als Gast nicht ernst nehmen, ich habe nichts mit dir zu tun, Schatz.
Das ist völlig in Ordnung, mein Selbstbewusstsein ist genug groß.
Ich weiß.
Bevor wir hier so richtig reinstarten, musst du wie alle anderen Gäste auch erstmal die Icebreaker-Frage.
Bam, let's go.
Frage beantworten.
Schieß los.
Und ich finde, ich habe echt eine witzige Frage für dich, oder ich bin richtig gespannt, was du sagen wirst.
Also, Mercedes.
Du hast zwei Wahlen, wenn du dein ganzes, was würdest du lieber oder was findest du weniger schlimm? Dein ganzes Leben lang ohne Handy zu leben oder dein ganzes Leben lang Crocs tragen zu müssen?
Diese
Schuhe, diese komischen Finken-Dinger.
Crocs? Mein Gott. Oh,
zu Hochzeiten ins Cockpit.
Ins Cockpit mit Crocs. Oh mein Gott.
Aber kein Handy mehr würde heißen, keine super fancy Insta-Stories mehr zum Beispiel.
Ey, da werde ich... Ich weiß nicht, aber ich tendiere zum... Das Handy weglegen, weil Crocs das ganze Leben... Ey, meine, wie behindert sieht denn das?
Der Style geht trotzdem vor, hä?
Ja, sicher geht's Style trotzdem vor. Ich meine, ich habe immer noch einen Laptop. Ich meine, ich kann immer noch...
Du wärst kreativ. Du bist ein Lösungsfinder.
Ah, okay. Also, go ahead, Schatz. Du hast immer noch den Lead.
Sehr gut, sehr gut. Yes, jetzt, wo wir über die Einstiegsfrage hinaus sind, wollen wir echt so ein bisschen einsteigen und von dir einfach erfahren, was dich überhaupt an den Punkt gebracht hat, wo du jetzt bist. Du bist jetzt Helvetik-Pilot, Linienpilot, dein großer Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wissen, dass du wirklich schon seit du klein bist, davon träumst, im Cockpit zu sitzen. Und deshalb, wenn wir einfach gerne, erzähl euch einfach mal deine Story. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute im Cockpit sitzt?
Ja, ehrlich gesagt, ich kann mich es ist eigentlich komisch, weil ich bin ja, also viele von euch wissen, ich bin ja in Kolumbien aufgewachsen, 13 Jahre lang, bevor ich da in die Schweiz gekommen bin. Aber für mich war es irgendwie schon immer klar, dass ich irgendwie Pilot werden wollte. Viele sagen eben, dass es an einem Flugzeug lag, wo mir als 2- oder 3-Jähriger geschenkt worden ist. Letztens habe ich mich sogar wieder dran erinnert, weiß noch, ich habe sie noch erzählt. Es war so ein bisschen so eine Erinnerung, bevor ich 6 war. Und ja, das war eigentlich immer so ein bisschen, ja, es war immer so ein bisschen da. Also wäre ich in Kolumbien geblieben, wäre ich, hätte ich es wahrscheinlich sogar als Militärpilot versucht. Also ich meine, früher, ich weiß noch, früher in Kolumbien in meiner Familie habe ich immer schon gesagt, ich will ins Militär, ich will Militärpilot werden. Genau, und tatsächlich haben mich die Leute ernst genommen. Nein, wirklich, also wirklich, meine Familie hat mich da immer unterstützt. Ob es tatsächlich am Schluss so geworden wäre, weiß ich nicht. Ich meine, als Kind, wenn ein Kind sagt, ja, ich will Pilot werden, sagst du immer, ja. Oder ich will Astronaut werden, ja. Ja, jetzt bin ich eben gerade so ein bisschen Astronaut im Feeling. Ich sah gerade auf Netflix die eine Serie über den Space Shuttle Discovery. Jetzt will ich Astronaut werden, Schatz.
Oh Gott, das wusste ich noch gar nicht. Okay, lass uns bei deiner Pilotenkarriere bleiben. Genau. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, dann bin ich 2006 in die Schweiz gekommen und dann ist ein bisschen der Traum verfallen. Also das ist jetzt ein bisschen schlecht.
Du hast aber das hier schon auch gesagt, weil es gibt heute Leute, die sagen, ja, der kleine Juan, der kleine Kolumbianer konnte nicht mal Deutsch und hat uns aber allen gesagt, ich will Pilot werden.
Oh ja, stimmt. Das war Hauptschule. ich bin ja zuerst, wo wir hierher gekommen sind, ich sage immer Schweiz, aber eigentlich war es ja Deutschland, war es ja Jestetten, like wer es kennt. Jestetten, also es war gerade an der Grenze zu Schaffhausen. Und weil, ja, mein Stiefvater hat bei der SBB gearbeitet und Jestetten hat einen Schweizer Bahnhof, hat einen SBB-Bahnhof und hat dort gearbeitet. Deswegen sind wir zuerst nach Jestetten gegangen und bin dort eingeschult worden. Und jetzt läuft die YouTube-Werbung. Genau. Ja, wir haben Kaminfeuer in unserem Wohnzimmer über YouTube laufen lassen.
Ja.
Genau. Also, genau. Dann, und dann bin ich tatsächlich ohne Deutsch, ohne irgendeine Deutschkenntnis oder so, konnte ich Hallo sagen oder wie geht's dir? Dann habe ich mich schon wieder King gefühlt. Bin ich in die Schule gesteckt worden. Eben Hauptschule, so ein bisschen in der Schweiz ist ja wie Realschule sozusagen. Die eine Stufe nach der Sonderschule ist das doch, oder?
Ich finde das deutsche System nicht so gut.
Kein Plan, auf jeden Fall so ein bisschen wie Realschule in der Schweiz, hat Hauptschule.
Okay.
Und ja, tatsächlich war es dort so, dass ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, das war ja 7. Klasse, und dann irgendwann mal habe ich mir Bock zu zeichnen gehabt und habe ein Flugzeug gemalt mit Beserla Airlines.
Okay.
Ja, genau. Ich wollte meine eigene Airline gründen mit 13. Wow.
Große Träume.
Ja, große Träume. Und dann, dann habe ich mega vielen Leuten gesagt, ja, ich will Pilot werden. Die haben mich erstmal ausgelacht, ja, und das war so ein bisschen der Ton dort, auch die Lehrer. Ich weiß noch, ey, rest in peace. Herr Zonik, der mein Mathelehrer, war ein guter, sehr guter Typ, aber der hat wirklich, ich weiß nicht, ob nicht geglaubt, aber ja, ist ja so ein bisschen so, wenn du auf der Hauptschule bist, ist es so, dass so vielleicht, man schon wenig Perspektive bekommt. Und nicht gerade so, du machst irgendwie, Hauptsache, du machst irgendwie eine Lehre und danach hast du einen Job. Und es wird's deep, hä? Aber vielleicht ist Träumen wie nicht so erlaubt. Oder nicht so erlaubt gewesen. Oder bis jetzt haben sie noch niemand gesehen, wo so geträumt hat. Oder ich weiß es auf jeden Fall nicht. Anyway. Dann habe ich weiter Schule gemacht und irgendwann mal ist ein bisschen der Traum vom Piloten sein, ist ein bisschen, habe in den Hintergrund geraten, ja, mit Teenageralter ein bisschen andere Prioritäten gehabt. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch nicht von den ganzen Angeboten, einzige Angebot, was es gab, ist ja Sphere in der Schweiz, oder weil wir sind ja auch irgendwann mal nach und nach in die Schweiz gezogen, ganz. Wusste ja auch nichts davon, oder ich war ziemlich wenig mit der Fliegerei in Berührung in meiner Schulzeit. Ja, ich wusste, ich war immer noch, immer noch Flugzeuge geil gefunden, ich war immer noch Airlines geil gefunden, habe ab und zu so Zeitschriften gekauft und mal also Bücher ausgelehnt über Flugzeuge, aber es war nicht so, dass ich, zwischen 14 und 18, 19 so, war es so ein bisschen wie,
Nicht so ein großes Thema.
Nicht so ein großes Thema, aber ich wusste immer, ich wollte was mit Flugzeugen machen. Also das war schon klar, also in die Richtung wollte ich, aber Pilot, da war ein bisschen wie so, ja, war nicht so. Und dann, genau, dann, ich weiß noch, habe ich das Gymnasium gemacht und dann ist so, ich wusste, ich wollte studieren, ich wollte irgendwas mit Luftfahrt studiert, also war in Deutschland, also ich habe das Gymi trotzdem in Deutschland noch fertig gemacht, aber dann noch schon in der Schweiz gelebt, habe ich mich für Luft- und Raumfahrt interessiert oder an der ZHAW in Winterthur auf Aviatikstudiengang. Und ich weiß noch, dann habe ich mich schlussendlich für das Aviatikstudium in der Schweiz entschieden, an der ZHAW, aber dadurch, dass ich keine Lehre gemacht habe, muss ich noch ein Praktikum machen. Und dann habe ich mich damals bei der Swiss, also bei der Swiss International Airlines beworben und bin in die große Welt der Arbeitswelt eingetreten und habe ein Praktikum gemacht bei der Swiss im was heißt Flight Operations Crew Training and Licensing hieß es. Genau, da war genau, war es einfach das Büro, wo zuständig war fürs ganze Training, also nicht fürs Training Planung, sondern also für die Planung von den Trainings und meine Aufgabe war, Formulare zu kontrollieren eigentlich.
spannend. Ja.
Genau, und dort, ich weiß noch, gab es immer, am Freitag gab es immer Ships Library. Und das ging immer so, alle Praktikanten, wo so in den Flight Ops waren, mussten am Freitag, so der Donnerstag oder Freitag, zu so der Ships Library gehen. Und das war damals noch, damals gab es eben, jetzt haben wir natürlich alles auf iPads, aber das war so ein bisschen die Transition Time, wo du die Karten noch nicht auf iPad hattest, sondern es war so teils. Und du siehst also jede Woche kommen, oder nicht jede Woche, aber immer wieder kommen ja so Updates von den Karten, oder? Und es war so die Praktikantenjob, die zu dem Flieger zu gehen, die Koffer voller Karten rauszunehmen, dann ins Büro und dann die Karten zu revidieren, oder? So die alten Karten rausnehmen. Das war ein Drecksjob.
Gut, dass es jetzt iPads sind, die alten Praktikanten.
Ja, genau. Nee, also es war, irgendwer musste das machen.
Ja, ja,
wir haben's, also jetzt im Nachhinein war es so, aber wir haben es cool gefunden, weil wir durften auf dem Vorfeld so rumfahren und dann konnte mir jemand Flugzeuge rein, dann mit dem Piloten quatschen und so weiter und so fort. Und das hat so ein bisschen mein Interesse wieder geweckt. Dann hat mich einmal ein Kopi von der Swiss, ich weiß noch, nach Singapur mitgenommen. Mhm. Ich durfte auf eine Singapur-Rotation mit. Und dann durfte ich bei der Landung in Zürich, ich glaube beim Start, soweit weiß ich nicht mehr so. Ich glaube bei der Landung in Zürich, ich weiß nicht, war K3-Landung, so eine Low-Visibility-Approach. Man hat eigentlich nichts gesehen. Aber es war richtig, richtig, richtig heftig. Und dann habe ich gedacht, okay, no doubts, I want to do that. Mhm. Also ein bisschen, der Funke war von 0 auf 100 wieder da, bam. Mhm. Ich wollte nichts anderes machen. Habe mich sofort informiert, wo ich irgendwie PPL machen konnte. Da kam ich, glaube ich, im gleichen Jahr bei der EcoFlight, eben das, glaube ich, diese Schule gab's, kam diese in dem Podcast auch vor, euch das vor. Habe ich meinen Schnupperflug gemacht. Danke, Martin, by the way. Genau, also einen Schnupperflug auf einen Single-Engine-Pisten gemacht. Und dann, ich weiß noch, für was noch was Modell. Es war so ein, weiß gar nicht, wie hieß das? Egal, ist ja nicht so wichtig. Genau, und dann habe ich das Praktikum fertig. Und dann gibt's ja, eben dann wollte ich natürlich Aviatik studieren, dafür habe ich das Praktikum gemacht. Und es war ja so, dass es die Möglichkeit gibt, das Aviatikstudium zu machen und nebenbei noch die Ausbildung bei der damals SAT, jetzt LAT, vorher Swiss Aviation Training, jetzt Lufthansa Aviation Training zu machen. Und dann muss natürlich die Selektion bestehen. Aber wie viele jetzt im Podcast, bin ich natürlich durch die Selektion geratet. ich muss ehrlich sagen, zu wenig Vorbereitung. Also ich muss, jeder Einzelne, wo jetzt in der Selektion macht, ey, macht einfach nichts irgendwas anderes, irgendwas mit Studium oder so, außer ihr seid super begabt, ich bin's nicht, wo zwei Sachen nebenbei könnt machen, aber wirklich, ich sag einfach, Flugerei ist 90% Vorbereiten. Mhm. 90% Vorbereitung und der Rest, ja, ein bisschen Talent gehört schon dazu. Also ein bisschen Talent und blöd.
Weshalb nicht?
Berufung.
Berufung?
Nee, das ist ja...
Naja, Talent wäre eher so die Skills, die man irgendwie einfacher hat als andere, die sich hart arbeiten
ja,
müssen.
Ja, genau, vielleicht doch.
Berufung ist mehr so dieses, wow, das ist mein Leben.
Genau. Ja. Ja, eben, wie gesagt, also für die, wo sich in der in der Testvorbereitung jetzt befinden oder sonst eine Selektion machen, hey, keep into it, wirklich Vorbereitung, und dann soll schon irgendwie gut kommen. Also das ist wirklich meine Lesson. Das habe ich hart erlernen müssen in meine Jahre, wo ich jetzt in der Fliegerei bin. Also ich habe meine Pilotausbildung 2017 angefangen und ich musste es hart lernen, weil ja, was soll man sagen, bevor der Fliegerei gab es eigentlich nicht so viel in meinem Leben, wo ich mich recht anstrengen musste. Und Fliegerei war das, ja. Genau, und dann habe ich dann weiter studiert, normal. Dann kam eigentlich ziemlich schnell die Idee, Horizon dann zu machen, Horizon Seafire Academy, wo ich auch gearbeitet habe. Stimmt, nee, leck. Und dann gab es eben die Möglichkeit, dass es, dass eigentlich Horizon auch ebenfalls wie die Swiss als duales Studium machen konntest. Und das war für mich wieder, sagen wir so, Zeichen vom Himmel. Let's go. Let's go, machen wir das. Ich bin dabei. Das ist egal, ob die Ausbildung 120.000 Franken kosten, ist. Ich funktioniere sehr viel über Friede. Also Friede in mir. Also wenn ich den Frieden drüber habe, irgendwas zu machen, dann mache ich das auch.
Wie war so dein Umfeld davon begeistert zu dem Zeitpunkt?
120? Also meine Mom wollte mich erstmal umbringen, aber was mir einfällt, sozusagen, ja, so eine teure Ausbildung, warte doch mit dem Studium und danach kannst du einen Job machen, danach komme ich mit dem Studium, aber irgendetwas hat mir gesagt, nein, ich muss das machen. Ich muss das jetzt so machen, ich muss jetzt mit dem Studium machen und ich war bereit, das auch alles in Kauf zu nehmen. Ich meine, eben, es war ja, die Ausbildung kostet ja 120.000 Franken. Und ich war ja broke as fuck als Student. Genau, und dann, aber irgendwie bin ich dankbar, dass mir doch Leute dort unterstützt haben. Also ich bin wirklich also zu Leuten hingegangen und gesagt, hey, ich will die Ausbildung machen, so und so, sieht's aus, ich muss ja sozusagen meine Eier in die Hand nehmen, wie sagt man das? Und sagen, hey, ich will das machen, bin auch zu Leuten hingegangen und tatsächlich haben mich die Leute vertraut und geglaubt und haben mir das Geld ausgeliehen. Und ja, und dann hat's angefangen 2017 neben dem Studium Pilotenausbildung zu machen und dann habe ich nebenbei noch 50% am Flughafen gearbeitet, als Ramper, als Loader, die, wo ich jetzt heutzutage im Cockpit schimpfe.
Oder die du ersetzt, wenn es keine da hat.
Ja, da gibt es eine Anekdote, ich musste selber mein Flugzeug beladen im Sommer, weil es so wenig Loader war, aber ja, kommt vielleicht noch später dazu. Aber es sind gut, wirklich ein harter Job. Ich will die nicht irgendwie schlecht reden oder so, wirklich ein harter Job und wenn man halt zu wenig Leute sind,
klar,
dann kann man auch nicht zaubern. Genau. Ja, dann hat 2017 angefangen, genau im Winter, Februar 17 mit dem PPL-Theorie an der ZHAW, das war richtig geil. Ich weiß noch, wir waren da damals noch mit den Swiss-Studenten zusammen, haben PPL-Theorie gemacht. Und ich weiß noch, da gab es den VFR Voice Kurs. Oder das war da so ein bisschen der Funkkurs. Und eben, wir haben alle uns ja die K.O.-Karten von der Schweiz am Tisch ausgedingt und dann haben wir angefangen zu funken. Und ich weiß noch, wir haben es alle richtig, richtig geil gefunden. So.
Ihr habt euch wie richtige Piloten
gefühlt. Wir haben so richtige Piloten gefolgt. Keiner von uns jemals, doch die Militärpiloten schon, den PT-7, aber die anderen waren noch nie richtig in den Flieger und die haben so gefunkt, Langenthal Aerodrom, Hotel Bravo Kilo in der Yankee, Sektor South. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aber so ist haben wir gedacht, boah, für das leben wir und so. Das war, yes. Das war richtig, richtig eine coole Zeit. Genau, dann PPL-Prüfungen und im Sommer 2017, dann die praktische Ausbildung in Grenchen. Das würde ich auch, also es war ein Intensivkurs, 6 Wochen. wo ich eigentlich 6 Wochen in Grenchen war, dort bei der Flugschule, in so einer kleinen Unterkunft mit meinen anderen Pilotenkollegen. Und es war eigentlich so mega, mega eine coole Zeit, wo wir in 6 Wochen einfach das PPL gemacht haben.
Krass.
Es war richtig, richtig, richtig cool und ich würde es jedem empfehlen, wer es eine Ausbildung macht oder PPL macht, einfach das in Intensivkurs zu machen. Ich meine, die Fortschritte, die du machst innerhalb von kürzester Zeit, sind krass, wenn du halt jeden Tag fliegen gehst, sozusagen. Und es war so ein bisschen wie so eine Piloten-WG.
Cool.
So ein bisschen auch mit meinen, ja, einer von meinen, also guten Freunden in der Schweiz, Patrick Schweizer war da, auch die Piloten von der Swiss, wo auch hier interviewt, ein Podcast-Interview war Simon Gorges war auch damals, der war dann bei der Swiss in der Unterkunft, wir waren in einer anderen. Genau, es war richtig coole Zeit, weil es war wie, auf dem Flugblatt waren wie so deine Kollegen, wo du vom Studium kennst. Und es war wie eine coole Atmosphäre. Es war wirklich cool. Und ja, danach, wir haben PPL abgeschlossen.
Dann hast du das erste Mal einen Soloflug, ne?
Ja, was habe ich das erste Mal gemacht? Meinen Soloflug gemacht, mein Handy gepackt und mich selbst gefilmt. Oh wow.
Aber warst du nie aufgeregt? Hattest du nie Angst?
Nee. Hast du Soloflug? Nein, Soloflug war eigentlich, du bist voll Fokus. Also ich meine.
Du packst das Handy aus.
Was?
Außer du packst das Handy aus.
Ja, das war, ich weiß auch nicht. Ich weiß noch, haben wir das Handy rausgeholt und mich selber gesagt, weil ich so excited war. Nein, aber vor dem Soloflug, kein Fluglehrer wird dich releasen für den Soloflug, ja, ohne dass
dass du safe bist.
Ohne dass er das Gefühl, dass du safe bist. Also wenn er dir nur ein bisschen der Daubt ist, der Zweifel dran sind, dass du das nicht schaffen könntest, also keine Nola machen, also Notlandung, ich meine, es kann ja passieren, oder, dass du Triebwerkauswahl hast. Wenn er sich nicht sicher ist, dass du das schaffen, dann wird er sich niemals in Solo. Und ich weiß noch, damals Fluglehrer, wir haben Circuits gemacht, oder? Und dann bin ich gelandet, so, hey, also, wann bist du ready? Und ich so, ja, ich bin ready. Es war gar nicht so emotional, es war einfach nur so Business, ein bisschen, oder? Und dann bin ich gegangen und dann habe ich das gemacht und es war doch gar nicht so krass.
Okay, interessant. Ja. Aber dann hast du PPL.
Ich glaube, mein erster Takeoff mit der Airline war krasser.
Ja, okay.
Ja, ich weiß, du willst vorwärts machen. Ich schwätze nicht so viel.
Du schwätzt schon recht viel, aber ich glaube, es ist schon spannend.
Ach, schon, okay. Genau, dann habe ich PPL fertig gemacht. Da waren wir auf ein bisschen Ding. Dann Semester 5 und 6 vom Studium, Bachelorarbeit und ATPL-Theorie. Genau, dann Bachelorabschluss, ATPL-Theorie abgeschlossen. Danach noch nebenbei am Flughafen gearbeitet. Immer noch bei Swissport in der Disposition, Ressourceplanung. Das war ein geiler Job, sage ich immer noch. Und ja, dann kam Covid. Also dann bin ich in die DA42-Phase gekommen. Also MAP-IR, IFR-Ausbildung, zuerst im Simulator und danach noch im Flugzeug. Ah, und dazwischen noch, ich bin schon damals von der Helvetik positiv selektioniert worden. Man konnte sich ja damals auf einen sogenannten Pre-Screen-Vertrag bewerben und ich habe dort die Selektion gemacht und bestanden. Genau. Jetzt muss ich so schnell machen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Alles gut, ganz langsam. Also du bist positiv selektioniert worden und hast du dann die 42
Phase gemacht, ich weiß nicht, ja genau. Und das war so Ende 19, Anfang 20 und ja, und dann Anfang 20 kam sozusagen, ja, kam Covid, oder? Das like wer es kennt. und ja, und dann ist die Ausbildung so kurz vorm Ende so richtig so unterbrochen worden. Und ja, dann kam die Covid-Zeit. Dann kam, ich glaube, 2 Monate Pause und dann im Mai, also von März bis Mai, ist dann die Ausbildung unterbrochen worden. Und schlussendlich konnte ich im Juni 2020 konnte meine Ausbildung abschließen. Genau. Monat später oder zwei habe ich dann eben bei der Horizon angefangen als Sales Manager und ja, und dann kam halt in dieser Zeit habe ich auch geheiratet. Kennst du diese Frau, wo ich geheiratet habe?
Ja, die ist ganz nett.
Die ist ganz nett, gell? Habe ich auch gehört. genau, beste Entscheidung ever, besser als die Pilotenausbildung zu machen. Klammer zu. Und ja, dann eben, wann kam die ganze Covid-Zeit?
Dann kam die lange, lange Wartephase eigentlich.
Die lange Wartephase, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte Podcast machen.
Ja, aber ich meine, du hast ja nichts gemacht. Also du warst immer wieder im Simulator.
Aha, ja, das auf jeden Fall.
Warst auch PayPal, immer mal wieder fliegen.
Also ja, ich habe immer versucht, meine Skills aufrechtzuerhalten. Also ich meine, weil ich wusste, man wusste ja eigentlich nie, wann es soweit ist, oder? Wann es losgeht, wann kommt irgendeine Erde und sagt, ich mach auf und so. Und ja, so war es. Ich meine, so, ich habe versucht, obwohl es eigentlich wir wissen ja so, ziemlich teuer, also die Lizenzen aufrechtzuerhalten, aber es ist nötig. Also ich meine, auch diejenigen, wo vielleicht am Warten sind, wo vielleicht noch keinen Job haben oder so, wo gerade ich jetzt zuhören, ich meine, es lohnt sich trotzdem, dieses Geld in die Hand, auch wenn es weh tut, es lohnt sich trotzdem, dieses Geld in die Hand zu nehmen und es wirklich in euch zu investieren, euch weiterzubilden, euch fliegerisch top zu halten, weil das bringt euch nachher nur noch mehr. Also auch noch fürs Kopf. Also ich meine, ich versuche immer noch neue Sachen zu lernen, wo mir jetzt noch was bringt, oder wenn ich jetzt im Cockpit bin.
Aber wie war diese Zeit für dich? Ich meine, du hattest diesen großen Lebenstraum und da war zum Greifen nah und dann war es irgendwie einfach auf Pause. Und ich meine, viele Leute haben gesagt, ja, jetzt decken alle grün und die Leute werden gar nicht mehr fliegen. Und ich meine, warst du immer hundertprozentig sicher, ich komme ins Cockpit?
Ich stelle mal die Frage an dich, du wohnst, hast schon mit mir gelebt. War ich mir immer sicher?
Nein, warst du nicht. Nein, also ich staune.
Oder, sorry, ich musste einen Schluck nehmen.
Ich habe immer wieder ab dir gestaunt, wie positiv und kämpferisch du immer wieder warst. Und ich glaube, du hast schon immer so an die Aviatik geglaubt und dass sie einfach so wichtig ist und deshalb das auch immer wieder zurückkommen wird. Aber manchmal hattest du schon noch deine Zweifel, auch an dir selber. Bin ich denn, wenn es aufgeht, bin ich gut genug? Und,
ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Ja, das war eher das. Ich glaube, ich hatte nie Zweifel, dass es wieder gut kommt mit dem Piloten, sondern ich hatte mal wahrscheinlich mehr Zweifel an mir selber. So ein bisschen so, hey, bin ich wirklich gut genug dafür? So, um ins Cockpit zu kommen, habe ich das, was es braucht? So, um ins Cockpit zu kommen, weil ich meine, eben das, aber letztens habe ich mit den Kollegen geredet, in der Schweiz sind ungefähr 1000, tut mich jetzt nicht an der Zahl fest, aber um die 1500 Piloten in der ganzen Schweiz. Und ich meine, das ist schon ziemlich wenig, wenn man so eine Bevölkerung von 8 Millionen Einwohner sieht, oder? Mhm. Und da bin ich gut genug, um diese, ich sag's jetzt mal so, elitären Gruppe zu gehören, wo ein Flugzeug fliegen, also Passagierflugzeug fliegen darf. Und ich meine, ja, also Zweifel gab's immer, aber irgendwie habe ich schon immer gewusst, es kommt gut. Und ja, ich weiß noch, es ist Anfang 22 hat so ein bisschen schon angefangen, wo ich habe mich, also natürlich, ich finde ja nicht nur, ich habe es nun nie, nicht nur auf die Helvetik gewartet, ich habe natürlich mich umgeschaut oder habe mich um 2, 3 andere Stellen beworben, wo ich angenommen wurde, so in der Business Aviation oder auch bei einer großen deutschen Airline, oder? Ja, dann, da hat es mich noch mitgenommen, weil dort bin ich bis zum Simulator gekommen, ich weiß nur eine 737 und dann habe ich dann nicht so performt im Simulator. Ich meine, okay, erstens ist es schwierig, irgendwie einen 737 Classic Simulator zu finden. Und ich habe einen gefunden und dann hatte ich nur 3 Stunden Zeit, um mich vorbereiten. Und danach ging es nach Berlin, weiß ich noch, in den großen Full-Flight-Simulator. Ich zum ersten Mal in einem Full-Flight-Simulator drin und dann gerade 737 gerade performen. Und dann, ja, habe ich nicht so gut performt dort. Also habe ich jetzt keine Angst. Sagen, früher hätte ich wahrscheinlich, oh mein Gott, was denken die anderen von mir? Ich hab nicht so gut performt. Ja, das ist auch ein Weg, wo ich gegangen bin. What other people think about you is not your business.
Yes.
Ja, da gehe ich immer noch meinen Weg. ja, und danach habe ich eben so im 22, wo es angefangen so aufzumachen und so weiter und so fort, dann um das war komisch. Umso näher es gekommen ist, umso mehr Zweifel hatte ich, sozusagen. Umso mehr Zweifel gekommen. Aber ja, dann eben dann kam Helvetik und sagt, hey, jetzt rekrutieren wir wieder und so weiter und so fort. Jetzt macht euch ready für die Selektion. Und dann habe ich alles reingeschmissen, weiß ich noch. Ja, es ist auch so, du kritisierst es ab und zu. Oder du hast es ein paar Mal kritisiert, dass eigentlich die Fliegerei das einzige, wie sagt man, also nicht das einzige, aber vielleicht eine von den wenigen Berufsgruppen ist, wo man wirklich, wenn man einen Job will, sehr viel Geld investieren muss.
Ich habe das einfach noch nie vorher so gesehen oder miterlebt, dass man wirklich nicht, also wir reden hier von Tausenden von Franken, die du für deine Simulatorkurse und einfach Vorbereitung investiert hast, inklusive ins Ausland zu fliegen, um dort Simulatorkurse zu nehmen etc.
Ja, das war jetzt zum Beispiel jetzt für die Condor.
Genau,
ja.
Für Condor. Damit du überhaupt nur die kleinste Chance, also dass du überhaupt eine faire Ausgangslage hast.
Ja, ja, weil
das
es ist
fand
schon
so krass und halt wirklich einmal mehr diese Dedication, die man braucht, wenn man in der Fliegerei ist.
Ja, also man muss auf jeden Fall dedicated und vor allem, es ist halt schon so, ich glaube, man, ich weiß auch nicht, ob die Airlines das erwarten, aber ist mir jetzt gleich, ob sie das jetzt wissen, aber es ist nicht fahrlässig, das ist gefährlich für Dinge, aber es ist einfach dumm, meiner Meinung nach, ich will jetzt niemanden jetzt näher treten, wenn du irgendein A320-Simulator eingeladen bist und dich nicht mit vorhanden A320 vorzubereiten. Mhm. Das ist meiner Meinung nach echt dumm. Und wenn es Leute gibt, die das so geschafft haben, ey, mein höchster Respekt, ich kann das nicht. Und deswegen wirklich, wenn ihr in der Selektion seid oder so, ey, werft alles rein und klar, man muss nicht dumm sein, nicht irgendwie 10.000 oder sich überausgeben, weil das geht auch, und das gibt's auch, man muss natürlich genau die Mitte finden, so viel Training brauche ich und danach ist gut. Aber ja, eben auch für die Helvetik-Selektion habe ich ja natürlich auch mich auch vorbereitet, habe natürlich auch also trainiert selber. Dann hatte ich auch das Glück, dass ich auch ein bisschen vor der Horizon die Sachen auch ein bisschen brauchen konnte. Natürlich muss ich auch selber zahlen, aber ich glaube,
du warst an der Quelle.
Ich war an der Quelle.
Direkt im gleichen Haus.
Genau, ich war an der Quelle. Und ja, dann habe ich Selektion gemacht und Gott sei Dank den bestanden. Und ja, seit März 2023 angestellt als Co-Pilot bei der Helvetic Airways als Embraer 190E2.
Yes.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob ich es im letzten Podcast überhaupt erwähnt habe. Weiß gar nicht mehr. Egal. Sorry, was ich
sagen. Dann war endlich der Moment da, wo du angestellt wurdest. Aber dann, ich hatte das Gefühl, auch da noch war so, jetzt kommt aber erst das Type-Rating. Du warst immer noch nicht an diesem Punkt, wo du sagen konntest, also du hast dich erstmal riesig gefreut, aber dann kam ganz schnell jetzt so, jetzt kommt das Type-Rating. Und das muss ich auch bestehen und das ist auch echt hart.
Genau. Ja, es war tatsächlich so, weil ich habe es ja immer gesagt, habe immer auch in den vorherigen Folgen vom PDT erzählt, ja, ich hatte schon ziemlich Schiss vom Type-Rating. Und vor allem, es war so ein bisschen so, also wir waren ja eine größere Gruppe, dann wurden noch ein bisschen unterteilt, dass eben, es gab eine Gruppe, wo ziemlich schnell dann in den Sim ist, aus Kapazitätengründen, oder, weil es hat da ziemlich viele Co-Piloten gebraucht und dann muss natürlich die Ressourcen im Simulator muss so ein bisschen wie natürlich optimiert werden. Dann gab es eine Gruppe, wo irgendwie schon weiß nicht mal wie viele Wochen, aber es ziemlich nah schon in den Simulator ist und danach die dritte. Und insgeheim habe ich halt schon gehofft, dass ich in die erste Gruppe bin, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie bin ich trotzdem in die erste Gruppe gekommen und ja, es war, aber auch da eben, ich hatte ziemlich Respekt vom Typeplan und auch da wirklich versucht alles zu geben und ich glaube, es hat sich auch gelohnt, oder, dass ich dort alles gegeben habe, aber auch dort, ich sage euch Leute, Vorbereitung. Eben, ja, wenn man in der Airline eintritt, ist ja anders, als wenn man in der Flugschule ist, und dann hat man auf einmal, doch in der Flugschule hat man auch Manuals, das sind ja von der Regulatory Mandatory, aber auch, oder man muss auch wirklich mit den Manuals anfangen zu arbeiten, da steht alles, oder? Der eine Instruktor hat gesagt, das ist unsere Bibel, oder? Mhm. Unsere Manuals, und dort, dich dort erstmal reinzuarbeiten, zurechtzufinden. Wo steht zum Beispiel, wann dürfen wir ein Alternate planen, wann, wie viel, keine Ahnung, wenn wir eine Destination planen, ohne Alternate, was müssen wir berücksichtigen, oder die Minimas, oder bis wo dürfen wir anfliegen, oder wenn wir, die Windlimiten und so weiter und so fort. Ich meine, das sind Bücher mit über 1000 Seiten, oder?
Mhm. Und du hast die wirklich durchgelesen.
Ja, ich musste sie durchlesen. Ja, und auch, und dazu noch kommt noch das ganze fliegerisch-technische. Mhm. Aber das habe ich noch cool gefunden. Das, also, ich meine, ich weiß noch, wir müssen so die Aircraft Manuals für eine Embraer E2 lesen. Und es war, und ich weiß nicht, hatte nach 3 Tagen hatte ich Nackenweh. Weil ich so die ganze Zeit so meinen Kopf, ich mache es, war bei Sitz natürlich niemand. Aber so mein Kopf, so immer die, so die ganze, weil ich die ganze Zeit mit dem iPad am Lesen war. Mhm. Und es war so ein bisschen so Schmerzen. Aber das hat mega Spaß gemacht, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nach dem Type Rating wirklich mein Flugzeug gekannt habe. Mhm. So wirklich, wirklich dadurch, dass mir das Ganze eben, oder sehr, doch das ganze AOM, Airplane Operating Manual, gelesen haben, eigentlich sozusagen, also sicher nicht im Detail, also ein Techniker muss viel mehr wissen als wir.
Ja.
Aber wirklich so ein bisschen so die Logik und so weiter und so fort verstanden haben, was das Flugzeug kann und was er machen kann. Das habe ich vor allem, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich technisch, sagen wir es so, in der Theorie kannte ich das Flugzeug, aber natürlich noch nicht in der Praxis. Oder? Mhm, mh. Ja, und dann eben Simulator-Sessions. Auch da, ey Leute, es ist tough. Aber wirklich, auch da sagt Vorbereitung. Ich glaube, das ist ein guter Folgentitel, Vorbereitung.
Vorbereitung.
Ja.
It's all about preparation.
All about preparation. Weil wirklich, ja, man muss einfach Stunden hinhocken. Und auch wenn deine, ich hatte ziemlich viele Nachtsessions, zum Beispiel irgendwie statt um 1 am Morgen bis um 5 Uhr morgen oder so.
Ja, das ist wirklich eigentlich nur crazy Zeiten, um 10 Uhr abends begonnen, um 2, 3 Uhr morgens begonnen.
Ja, das war, ja. Ja, und das war tough, aber es war ein anderes Setting. Ich meine, man hat nicht das Gefühl gehabt, die wollen dir ein Ei legen oder so, die wollten, dass du, es war ein Learning Environment, oder? Die wollten, dass du, weißt du, eben, also, ich bin immer früher mit dem Gedanken gegangen, fuck, ich muss in die Session, ich muss jetzt alles können. Was? Woher sollst du das können? Mhm. Woher sollst du auf einmal einen 50 Tonnen schweren Jet landen können? Woher? Ich meine, und wo ich das ein bisschen verstanden habe, dann, das nimmt richtig viel Druck weg. Mhm. Mhm. Klar, du musst immer noch performen, es ist immer noch ein Performance Environment, also du musst immer noch, deine Leistung bringen, weil du musst die Sachen schlussendlich können, oder? Aber es war so ein bisschen wie entspannter, weil du weißt, okay, ich muss es mal vielleicht erstmal gesehen haben,
ja,
bevor ich das kann. Vielleicht klappt es ja beim ersten Mal umso besser, aber vielleicht brauchst du 2 oder 3
Anläufe.
Mhm. Ich meine, oder alle Piloten trainieren den Engine Failure bis zum geht nicht mehr, oder den sogenannten V1 Cut, oder? Man hat ja die Entscheidungsgeschwindigkeit V1. Und das ist die Geschwindigkeit, wo man den Takeoff nicht mehr abbrechen kann, oder? Und dann eben, also jede Airline macht das, also trainiert man den V1, dass das bei V1 eigentlich einen Engine-Failure bekommt und du mit One Engine Out eigentlich in die Luft sollst, oder? Das sollst du können, das musst du können, oder auch im Ernstfall. Und ich weiß nicht, ich hatte so Schiss vor dem, oh mein Gott, ein V1 und so, wie das funktioniert. Und der Instruktor so, ja, aber wir müssen das erstmal trainieren, das entspannt dich mal eine Runde. Und dann haben wir es ein paar Mal gemacht und irgendwann mal ging gut. Ich meine, oder man ist ja da zum es lernen, zum trainieren. Mhm. Ja, und am Schluss hat man ein sogenanntes Skill-Test und ich war ja, klar, eben, wie gesagt, ich sage jetzt das nicht, dass man eben unvorbereitet in die Session soll, überhaupt nicht, oder? Sondern eben, man bereitet sich vor so gut, wie man kann, und dann mit dem, was man vorbereitet, geht man in die Session und dann lernt man noch mehr. Oder so habe ich es empfunden. Wirklich alles gegeben, jede Session akribisch vorbereitet. Vor allem, da ist cool, dass ich der Olli an meiner Seite hatte. mein Type Rating war der, wir sind wirklich durch dick und dünn im Simulator. Es war wirklich lustig und er war ein ganz toller Kollege. der Oli, dass wir das durchgeschafft haben. Und das ist auch schön, wenn man in Typewriting wirklich so ein Trainingsparty hat, wo man wirklich alles zusammen weiß. Also ich lerne besser zu zweit. Oder wenn man zu zweit ist, dann konnte ich mir die Sachen besser lernen, dann konnte ich mehr trainieren. Ganz viel Paper Tiger. Das wusste ich nicht früher nicht, was das ist. Hä?
Nein, das wusste ich nicht. Nein.
Ja, Paper Tiger ist so ein bisschen so wie so ein Cockpit-Flugzeug, einfach auf Papier.
Ja, ein ausgedrucktes Cockpit.
Ein ausgedrucktes Cockpit, genau. Ja, und ey, das war Gold wert, dass wir so einen Paper Tiger hatten, wo wir wirklich die Abläufe trocken trainieren konnten. Also das ist alles Übung, wie gesagt, wirklich alles Übung. Ich wiederhole mich, glaube ich, sehr oft da. Ja, genau. Ja, und dann eben kam der Skill-Test und dann habe ich den bestanden.
Mhm.
Vor allem sehr gut. Also der Instruktor war sehr zufrieden. Und danach bin ich erstmal 2 Tage flach gelegen.
Dann bist du erstmal krank geworden, weil dein Körper einfach nicht mehr konnte.
Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich so eine, in dem sie trotzdem eine stressige Phase und wo eben auch eben mit dem Schlafrhythmus so nicht so gut war. Dann, danach ging es mir wieder gut.
Danach hast du dich erholt und dann ging es ins Landetraining.
Landetraining. Es ist einfach schon, da war im Landetraining. Ich weiß noch, Landetraining muss ich auch so vorstellen, einfach mit einem leeren Flugzeug. Wir fahren fliegen gehen, Pitch Power, das ist einfach, das macht man wirklich nur einmal. So crazy. Ich meine, wir sind nach Pula gegangen und Pula, Kroatien, und ich weiß noch, die ganze Gruppe, wo wir sind, wir waren alle aufgeregt und so. Es war so, so, so cool. Wirklich, weil ich muss ja sagen, ich hatte wirklich eine tolle Type-Rating-Gruppe. Hatte wirklich, wirklich die Gruppe, wo ich hatte, war wirklich sehr supportive. Wir haben wirklich zusammengearbeitet und ich weiß nicht, wir haben alles für kleine Kinder gefreut aufs Landetraining. Mhm. Und wir waren wirklich so cheering. Also wir waren wirklich alle aufgemunt, dass hey, let's go, machen wir. Und so, das war so cool. Ich weiß, es war wirklich ein sehr, jetzt im Nachhinein, war ein sehr cooler Tag. Ja, und dann, es ist ja wirklich so, dass wir sind zu 6 hingegangen. 2 Instruktoren. Dann sind der Instruktor und 3 sind ausgestiegen und dann sind wir im Flugzeug geblieben. Und dann hat jeder seine Circuits gedreht. Eben, glaube was auch, ich müsste in meinem Manual nachschauen, ich weiß nicht, ob es nicht mehr kommt, aber ich glaube 1500 Fuß über den Platz oder 2000 Fuß über den Platz, ich weiß es nicht mehr. Korrigiert mich, wenn ich es kann. Nein. Über den Platz, und dann haben wir dort Visual Circuits gemacht, damit wir eine Landung nach einer anderen machen könnten. Ja, und es war schon krass. Das war das erste Mal, wo wir wirklich tatsächlich in dem Flugzeug gehockt sind. Und es war. Und dann das erste Takeoff, denke ich mir so, wow, krass. Also bis jetzt hat es mir nur im Simulator, und das war wie so, ja, es war alles nur so ein bisschen, ja, Simulator, oder du hast gewusst, aber jetzt hast du gewusst, du bist im richtigen Flugzeug. War schon ein krasses Gefühl, und vor allem wirklich wie wir verflügen, wirklich als wäre man mit der Cessna irgendwie so rausschauen, okay, jetzt Space eindrehen, jetzt im Final, okay, Gear down, Flaps 3, und dann also 6 bis 8 Landungen hat jeder bei uns gemacht. Und ich weiß noch, einmal musste ich sogar noch den Wind hat gedreht. Und dann musste ich die Pistenänderung, der South Flight Radar, das hat es recht komisch aus. Ich bin dann gelandet, durchgestartet, und dann hatten wir so viel Tailwind auf der Piste, und da muss ich noch so, ja, es hat eigentlich ausgesehen wie so eine 8, ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber es war irgendwie, ja, so, okay, wir gehen jetzt rüber, right or left hand downwind, mussten wir schauen, erstmal das abklären und so, dann bin ich auf der anderen Piste gelandet, und es war ziemlich anspruchsvoll, aber cool. Ja, und dann nach dem Landetraining ging es dann in die Line-Intro. Erster Flug. Jetzt. Helix 2032, Madrid. Das war krass. Das war wirklich krass, so ein bisschen so, wenn du daheim bist und ziehst dich an, tust den Flug vorbereiten, du weißt gar nicht, was sich erwartet. Du bereitest vor, aber du weißt gar nicht so genau, wie so ein Briefing abläuft. Also schon ein bisschen, aber nicht so richtig. Und
dann ziehst du deine super heiße, deinen super heißen Anzug an, deine Uniform und deine Frau dreht durch.
Ach, bist durchgedreht.
Sorry, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Dein Flug, dein allererster Flug.
Ja, das ist schon was ein bisschen surreal. Eben, du bereitest den Flug vor, ziehst deine hammerheiße Uniform ein. Deine Frau sieht hier die Streifen an.
Die Epauletten.
Die Epauletten. Ja, gehst zum Obst und bist dort und dann bist du, und dann auf einmal, ja, kommt der Instruktor und sagt, machst mit dem Briefing. Beim ersten Flug war noch ein zweiter Co-Pilot dabei. Aber der hilft dir noch ein bisschen und ja, und dann als Co-Pilot darf man ja immer wünschen, was man fliegen will. Und dann habe ich gewünscht, ich würde gerne runterfliegen, weil ich habe eine spanische Ansage vorbereitet, natürlich. Eben, das war so ein bisschen noch cool, oder? Ein Flug nach Madrid. Und dann habe ich natürlich im Flight eine spanische Ansage vorbereitet. Und ja, dann sind wir nach Madrid. Ich weiß noch, es war der mega schlechten Slot kassiert. Es war ja dort, es war ja der im ja, so Mai, Juni war die Zeit, wo mega viel Biese war. Also was Runway 10 in Zürich aktiv war. Und da war mein erster Takeoff auf dem Runway 10 in Zürich. Ja, und da, das war krass. Ich meine, ich weiß noch, wo ich dann Gas gegeben habe auf der Piste, Check Truss und dann das Flugzeug akzeleriert, dann habe ich gesagt so, geil. Dann habe ich wirklich, ich finde der Start immer noch viel geiler als die Landung. Ich weiß auch nicht, so der Moment, wo man aufliniert und das Flugzeug sagt, on runway 10, das finde ich immer noch, auch jetzt noch, finde ich noch immer noch mega geil. Und dann bekommst du die Take-off-Clearance und dann eben strahlst du die Lichter an und dann gehst du los und dann siehst du, wie das eben 50 Tonnen schweren Jet akzeleriert und dann immer schneller wird und dann bist du eben, bis du Rotate kommt und dann hebst du ab. Das ist schon krass. Also immer noch, ich finde das Abheben immer noch krass als Landung. Obwohl, ich reg mich immer noch auf, wenn die Landung scheiße war. Aber ja, und ich weiß nicht, ich hatte mega ein Grinsen ins Gesicht, wo ich dann Rotate gemacht habe und daneben sind wir nach Madrid. War mega, sehr, sehr entspannter Flug. War wirklich, also der Instruktor hat es recht, wirklich eine sehr entspannende Atmosphäre gemacht.
Schön.
Auch der zweite Copy war sehr supportive und so. Und ja, die Landung war jetzt nicht noch ganz so. Es war ein bisschen bockig in Madrid. Das heißt, der Instruktor musste mir bei der ersten Passagierlandung schon ein bisschen helfen. Also Tipps geben. Und dann, ja, also klar. Also auch wieder darum, es erwartet niemand von dir, dass du bei der ersten Landung schon eine super feine Butterlanding hinkriegst. Mhm. Also ich meine, ja. Ja, und so war's. Und dann eben gab es die ganze Line-Intro. Und dann, es war ja nur den ersten Tag. Und ich weiß noch, er hat am nächsten Tag, hatte ich glaube, irgendein Standby oder so. Und dann bin ich heimgekommen, dann bam, ging direkt los, irgendwie Luxemburg, Dublin. Und dann habe ich die ganze Line-Intro gemacht und danach mit einem Line-Check dann verstanden. Und ja, ich glaube, seit Juni. Oder? Juni?
Ich glaube, seit Juni bist du ausgecheckt.
Ja, es war, die Line-Intro ging ungefähr dreieinhalb Wochen. Und ich glaube, drei Wochen. Ich glaube, Mitte Mai, 18. Mai war mein erster Flug. 9. 10. Juni war mein Line-Check. Krass, wenn man so denkt.
Ja, und jetzt bist du schon ein halbes Jahr auf der Linie und bist richtig, richtig viel geflogen. Gegen wie viele Stunden gehst du?
Was?
Gegen wie viele Stunden Flugstunden gehst du schon?
Stand jetzt, November 23, habe ich 1000. Schön wär's. Nein, ich habe 670 Stunden insgesamt und ungefähr 460 Stunden auf dem Embraer.
Und?
Nein, 450 auf dem Embraer, ja. Auf dem E2. Also, 100, also wir fliegen ja 190 E1, 190 E2 und 195 E2.
Mhm.
Genau, die verschiedenen Varianten.
Und jetzt hast du uns lang und breit erzählt, wie es war, da hinzukommen. Jetzt wollen wir aber wenigstens noch eine Story aus dem Cockpit hören und wie du so den Alltag als Pilot erlebst.
sobald es fliegt, ist es chillig. Ich meine, ja, also dieser Sommer war recht tough. Es wurde, glaube ich, geflogen wie fast noch nie, wie vor Covid, glaube ich, oder wie oder so. Ich weiß es nicht. Ich behafte mich nicht auf Zahlen. Aber ich sage immer noch, es ist ein Traumjob. Aber ich meine, ja, also die Herausforderung im Sommer war ja auch Slot, Verspätung, das geht nicht. Irgendwie auch vor allem die Verspätung. Und vor allem natürlich immer noch das neue Environment. Du triffst auf einmal wirklich so Wetter, wo du nicht kennst, oder Gewitter, wo du umfliegen willst, oder Winde, Crosswind mit einem großen Flieger, ganz anders wie ein Crosswind, mit einem kleinen Flieger, eben Energy Management mit dem großen Flieger, Höhen. Boah, der Sommer war schon recht sehr anspruchsvoll. Aber ja, ein Instruktor, also irgendwann bin ich mit dem Instruktor, es war immer nur der Leine hinter und wir hatten mega Stress und so. Am Boden gab es irgendwie eben keine Lademannschaft da und dann hatten wir einen Slot kassiert und den haben wir fast verpasst und dann sind wir, es war schlecht Wetter, dann sind wir über den Wolken geflogen und haben gesagt, ach, jetzt hat sich das Aufstehen gelohnt. Hm. So ein bisschen, so ist wirklich immer noch so, wenn man wirklich aus dem Wolkenschicht stand und dann oben ist an der Sonne und dann ist wirklich, sobald es fliegt, ist einfach easy. Es ist wirklich easy. Also nicht easy, also ich meine, man muss seinen Job natürlich schon machen, aber so ein bisschen von den ganzen hin und her oder Passagieren und so weiter und so fort. Man kann es wirklich genießen, auch noch mit dem Kaffee in der Hand. Magnifik. Genau. Ja, und ich sage, ja, eben, es gab eben im Sommer gab es ab und zu nicht beladen und ich bin ja eben jahrelang Belader gewesen und dann habe ich gefragt, ja, kann ich irgendwie schneller machen, kann ich euch helfen? Dann musste ich mein Flugzeug selber beladen. Davon gibt es dann noch ein Bild. Mhm. Ich glaube, in Swissport Chat, ich kenne bei Swissport immer noch ein paar Leute, haben sie dort das Bild bekommen, wie ich das Flugzeug helfe zu beladen, bis die Lademannschaft kommt. Ja, das hilft schon viel. Also vor allem Commander, die vielleicht nicht, ja, das Commander, die ich so dort in dem Bereich zu so unterstützen oder so sagen, hey, nein, das funktioniert so oder mit der Treppe, die bringen jetzt die Treppe oder mit dem Aggregat und so weiter und so fort, weil das war ja früher mein Daily Business und ist ja nicht so weit weg, dass ich das gemacht habe, um denen so ein bisschen auch ein bisschen dort den Druck zu nehmen. Also für mich ist es natürlich ein Team, oder Commander und ich sind ein Team und dann wir arbeiten zueinander und wenn am Boden irgendwas Ding, dann versuchen wir natürlich Lösungen zu finden auch dort, oder? Hey, wenn du keine Leute hast, dann hast du keine Leute, dann kannst du wenige Lösungen finden, aber sonst, oder ich habe immer noch gute Kontakte noch zu Swissport und kann man dort kann man dort mal anrufen und sagen, hey, wie sieht's aus und so weiter und so fort. Das ist schon meine Superpower, sage ich immer.
Superpower.
Vor allem, ich habe immer noch einen Proveo-Schlüssel, wo so den Strom in Zürich einschalten kannst. Nice. Dann sind alle Commander immer froh, weil ich, wenn ich komme mit dem Schlüssel.
Sehr gut.
Ja, genau. Yes.
Jetzt, Eve, wenn du zurückschaust auf diese Zeit im Cockpit, das war dein großer Traum, du hast dir der Traum erfüllt. Es hört so an, als ob es wirklich immer noch für dich sich so anfühlt, als wirklich, dass du deinen Traum lebst.
Es ist wirklich so. Ich lebe meinen Traum, ja.
Mega schön, mega wertvoll.
Ja, aber ja, man muss auch sagen, es hat natürlich auch mit Opfer verbunden, oder? Ich habe gerade meine Frau neben mir. Also es ist auch so, aber man arbeitet Schicht. Jetzt im Sommer haben wir viel gearbeitet. Ich glaube, es gibt kaum eine Airline in Europa, wo nicht viel gearbeitet hat im Sommer. Aber ja, über Früh, Spätschicht, ich meine, man muss sein Leben auch an den Lebensstil anpassen. Man muss das auch wirklich wollen. Mhm. Also ich meine, du musst, jetzt habe ich es selber gemerkt, du musst nicht erwarten, dass du genau zu deinem früheren Leben, wie du gemacht hast, in deinem 9-to-5-Job einfach so weiterführen kannst, mit Fußballtraining oder irgendwie Freunde treffen und so weiter und so fort. Kannst du gerade abschminken. Sondern es ist so, dass, du musst ja wie ein neues Leben aufbauen. Das klingt krass, aber eher so eine neue Routine aufbauen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um wirklich mich, da daran zu gewöhnen, eben das, oh, ich muss mir jetzt anders organisieren, wenn ich Sport machen will. Mhm. Wenn ich am Dienstag oder Donnerstagabend frei habe, dann gehe ich natürlich ins Training, das ist kein Ding. Aber wenn ich nicht bin, wenn ich im Nightstop bin oder so, dann muss ich ja,
was? Fitnessstudio im Nightstop.
Fitnessstudio im Nightstop, das ist gut. Mhm. Außer Milano, das ist schäbig. Meine Kollegen werden wahrscheinlich nicken. Nein. Und ja, man muss ja anders organisieren. Und ich meine, auch für dich war es eine große Umstellung eigentlich.
Auf jeden Fall.
Ich war früher 9-to-5 weg und jetzt bin ich, wenn ich Spätschicht habe, dann kann es sein, dass wir es vielleicht in der Woche nicht sehen, wenn du keine Homeoffice machst. Mhm. Und es braucht sehr viel Planung und ich bin ja nicht so gut in der Planung. Termine einschreiben im Kalender. genau. Sehr viel Planung und Koordination, aber es geht. Ich meine, du hast mich immer noch nicht rausgeschmissen. Ich meine,
nein, noch nicht. Nein.
Ja.
Auf keinen Fall. Nein, es ist für mich auch einfach so schön zu sehen, wie, obwohl es echt hart ist, du arbeitest viel, du hast lange Tage, aber du hast immer wieder frei und sagst mir, boah, jetzt so ein Flug wäre schon richtig geil.
Ja, voll. Heute habe ich es auch gedacht, so einfach, weil ich habe ausgeschlafen und gedacht, so, jetzt fliegen gehen, wäre richtig nice.
Das ist halt schon mega schön, wenn man sowas hat. Deshalb für alle.
Ja, ich bin privilegiert, ja, dass ich sowas habe. Ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich. Sorry, ich wollte so nicht unterbrechen.
Alles gut. Ich einfach so zum Schluss für alle, die zuhören, die sich überlegen, so in die Aviatik einzusteigen oder die sich vielleicht fragen, was gibt dieses Feuer, was gibt diese Passion dafür, fürs Fliegen, fürs Pilotsein. Kannst du das so auf den Punkt bringen? Was begeistert dich so? Was gibt dir diese Motivation, jeden Morgen aufzustehen, manchmal um 4 Uhr, manchmal um 1 Uhr nach Hause zu kommen? Was macht das aus?
Es ist einfach geil. Also, ich kann es mir nicht.
Es ist einfach geil. Ich bin Pilot, ich bin geil.
Ja, das gibt es so ein Meme, so, I just think that I'm better than those guys. nein, das nicht. Nein, ich kann es mir nicht erklären. Ich habe irgend so eine andere Motivation in mir, wo ich sage, ey, das ist geil, let's go, okay, mal fliegen auf, wenn das Wetter kacke ist und auch wenn irgendwie Passagiere blöd tun, weil es gern wirklich Passagiere können echt blöd tun. Aber die meisten sind lieb. Vor allem die, wo gratulieren, wenn du eine gute Landung machst.
Oh, gratuliert euren Piloten, das macht deren Tag aus.
Ja, das macht wirklich meinen Tag aus. Weißt du, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du wirklich eine krasse Landung hinlegst und steckst schon draußen voller Stolz und die schauen dich nicht mal an beim Ciao, sagen so, alter Mann. Für was habe ich jetzt angestrengt? ich kann es irgendwie gar nicht erklären, was mich antreibt. Ich finde es einfach, es gibt mir was ich nicht erklären kann. Und ich weiß, dass ich extrem privilegiert bin oder dass wir extrem privilegiert sind, weil ich kenne so viele Leute, wo das auch haben. Auch in der Fliegerei, auch wirklich speziell in der Fliegerei oder auch, ich kenne auch, ich glaube, wir haben die gleiche Person im Sinn, wo wir kennen unseren Kollegen, wo die eigene Firma hat, wo wirklich dafür, wirklich wahrscheinlich dafür lebt. Mm. Wenn man sowas hat, das kann ich, glaube ich, nicht erklären. Mm. Und wenn du sowas hast, dann go for it, dann lass dich nicht vom Geld abschrecken, es gibt immer einen Weg. Mm-hmm. Ich sag immer, man muss nicht dumm sein, also man muss es schon gut überlegen, gut durchrechnen und so weiter, aber wenn du irgendwas in dem Herz sagst, hey, ich will fliegen gehen und du bist vielleicht auch nicht, also ich habe auch niemand gehabt, wo mir das Geld geliehen hat und ich musste dort wirklich, ich sag's, ich bin ein bisschen rude, meine Eier nehmen und einfach so den Leuten sagen, hey, ich will das und das machen, warum? Mhm. Und dann haben die Leute versprechen wollen und die meisten Leute wollen dir helfen. Und ja, ich meine, ab und zu, es gibt solche Momente in dem Flieger, die gibt's gar nicht so oft. Man hat wirklich gedacht, man hat es öfter, weil eben man muss sich vorstellen, man ist am Boden, man bereitet es jetzt den Flug vor, Passagiere kommen rein, macht man seine Checklisten, dann tut man die Startfreigabe anfragen, dann rollt man los zu der Piste, Takeoff, Cruise sozusagen. Und es gibt, man ist konzentriert in dem Flug und man ist in dem Flug drin, man ist immer am Plan, okay, was kommt als nächstes, okay, jetzt muss ich Wetter holen, okay, jetzt muss ich das und das machen, okay, Speed anpassen, okay, Höhe anpassen, man ist eigentlich die ganze Zeit dran. Und es gibt immer wenig Momente, wo du wirklich rausschaust und sagst, wow, was mache ich jetzt da gerade? So ein bisschen so.
Dass du das überhaupt realisierst, dass du das gerade erlebst.
Dass du wirklich gerade realisierst. Also mir passiert das oft so, nicht so oft, dass ich eben da bin und dann kurz innehalte und sag so, wow, ich bin jetzt gerade auf Fly Level 400, irgendwie 120 Passagieren hinten dran, fliege gerade nach Bukarest. Wow, so ein bisschen so, das realisieren und eben du bist mit einem Commander dort und dann kommen sind so wirklich auch kleine Momente von der Dankbarkeit, wo mir kommen und sagen so, wow, geil.
Mega schön.
Ja, so. Mega schön. Und ja, ich glaube, ist auch gut, dass solche Momente nicht so oft vorkommen. Oder? Aber so ein bisschen so ab und zu dieses Innehalten.
Dann sind sie umso spezieller, wenn du es realisierst.
Ja.
Yes. Ich glaube, du hast erstmal ziemlich viel gelabert, aber es war auch richtig spannend. Und ich
hoffe, ich habe es auch spannend gefunden.
Und
Pusher, sag's mir, wenn es nicht so spannend war, dann lösche ich die Folge.
Und ich finde, du hast zum Schluss gesagt, das ist so wertvoll, wenn du wirklich so diesen Traum hast und gerade auch diesen Traum vom Pilot oder irgendwo in der Aviatik zu arbeiten, was ja normalerweise nicht so diese 0815-Weg ist. Wenn der Traum da wirklich da ist, dass man wirklich kämpft, dass man eben, wie du immer wieder gesagt hast, alles reinhaut, sich vorbereitet, die Finanzen investiert, arbeiten geht, was auch immer es braucht, dass man sich...
Ja, halt geht arbeiten, Jungs. Nein, Mädels, nein,
Spaß. Und Mädels, yes. Dass man sich halt wirklich auf diesen Weg macht, weil es sich dann halt echt lohnt. Und das ist auch was Schönes, was jetzt viele Leute sagen. So diese Hauptschule-Leute gerade auch, die dich noch kennen, wo sie sagen, Juan, ich bin so stolz auf dich. Du bist echt den Weg gegangen und hast gekämpft.
Ja. Ja, wirklich so. So, Pushers, ich glaube, darf ich den Abschluss machen?
Du darfst den Abschluss machen.
Ich schäme mir noch meinen Podcast, oder? Oder ab jetzt übernimmst du, oder?
Nein, das überlasse ich dir. Deine so viel Charme wie du kriege ich leider nicht hin.
Nein, Pushers, danke. Ey, ich bedanke euch jetzt schon, dass ihr euch reingeholt habt bis am Schluss. Wart. Wirklich, da danke auch meiner wunderbaren Ehefrau, die mich da unterstützt hat und mich interviewt hat und mich allgemein trägt.
Das gibt mir Mühe.
Genau, das war Push to Talk. Das war Push to Talk. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen. Push to Talk oder PTT. PTT für diesen Monat. Season 2 is ongoing. That's the start. Und ey, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bleibt gesund, bleibt stabil und verteilt es. Sagt es jedem, PTT Staffel 2 is ongoing. Let's go. Yes,
let's go.
Eigentlich darf ich einmal sagen.
Okay, los.
Let's fucking go. Cheers. So, Pusher, das war jetzt Push to Talk Season 2, der Start, und es hat einfach mal wieder unheimlich Bock gemacht, mal wieder Podcasts aufzunehmen und mit so einem geilen Beat sowieso. Hey, danke an Benji K, der den Beat gemacht hat, und Leute, PTT ist wieder da, teilt es überall, teilt es auf Instagram, zeigt es euren Freunden, zeigt es eure Großmütter, eure Großmüttern, und yes, Leute, bleibt gesund, bleibt stabil und ich hoffe, ihr bleibt dabei bei PTT Season 2. Seid gespannt und bye. Thank you and enjoy your flight.